Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Schönen guten Tag, die Herren. Freuen Sie sich schon auf die Feiertage?
Lorraine, ist irgendwas mit dir vorgefallen?
Ja, du klingst so sonor, so seriös, so eher, so, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
ja, ich bin schon Gugu Gaga, ich kann nicht mehr, ich will jetzt Urlaub haben.
Echt? Ja, aber dann nächstes Jahr wird dann schwierig, weil ich habe gerade gelesen, dass ganz viele Feiertage nächstes Jahr auf dem Wochenende fallen. Das ist skandalös eigentlich, oder?
Oh, aber sind Feiertage nicht immer Sonntage?
Was? Sie meinen, der Ostersonntag sollte in der Woche stattfinden?
Nein, es ist natürlich völlig richtig, beziehungsweise ein Thema geworden, dass 2,5 Feiertage, die sonst ein freier Tag sind, weil ja Feiertag,
ja,
nächstes Jahr auf einen Samstag oder Sonntag fallen, mithin kein zusätzlicher freier Tag sind, weil sie ja auf einem freien Wochenende liegen. Verstanden? Und der weltbekannte Sozialexperte der Grünen, Zinius, das ist der ehemalige Jugendchef der Grünen, bis er da rausgeflogen ist, der sagt, das muss ersetzt werden. Ich will diesen Feiertag ersatzweise haben. Das nenne ich jugendliche Wohlstandsverwahrlosung.
Lorraine,
okay,
wie siehst du
also,
das?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt hier schon viel zu weit im Thema. Es heißt ja zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Deshalb jetzt erstmal das Intro, oder?
Ist das der Spruch von letzter Woche?
Das ist ein weiterer.
Ich höre jetzt erstmal zu.
Wir hören jetzt erstmal das Intro und dann dein großer Auftritt, Augstein.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Lorraine, vielen Dank für das Intro, aber du hattest jetzt noch nicht geantwortet. Möchtest du deine Feiertage, die wegfallen, ersetzt haben? Ja oder nein?
Absolut ja. Finde ich geil. Wäre richtig gut, oder nicht? Auch ein Ostersonntag und Pfingstsonntag. Ich finde, das hast du gerade schon ganz gut vorgeschlagen. Wäre ich dabei.
Ja. Na, jetzt mal im Ernst, da geht es ja ums Wirtschaftswachstum. Nächstes Jahr muss die Wirtschaft wachsen. Das waren wir uns alle einig, weil sonst die AfD irgendwie alles gewinnt. Es muss die Stimmung sich drehen, die Wirtschaft muss wachsen. Und ein Feiertag weniger, also ein Arbeitstag mehr, hebt das Bruttosozialprodukt, das Bruttoinlandsprodukt, echt schon spürbar an. Also das wird man nachher messen können, was das gebracht hat.
8,6 Milliarden Euro. Ich habe hier nochmal nachgelesen. Ich weiß nicht, wenn das Schicksal der deutschen Demokratie daran hängt, ob die Feiertage auf den Feiertag fallen oder nicht, dann würde ich sagen, dann sehen wir ganz schön alt aus, oder?
Nee, es ist auch eine Form von, wie soll man sagen, Bereitschaft. Also da kann man jetzt wirklich sehr grundsätzlich werden. Wir erinnern uns, dass, glaube ich, der Buß- und Betag, bundesweiter Feiertag, wegfiel, als die Regierung Schröder, glaube ich, die Pflegeversicherung refinanzieren wollte und die Arbeitgeber sagten, das könnt ihr uns nicht aufbürden, unseren Teil, diesen Teil der Finanzierung für diese Versicherung, dann wollen wir wenigstens, dass die Leute einen Tag länger arbeiten und schwupps war Buß- und Betag weg. Das geht. Wirtschaftswachstum durch weniger Feiertage, mehr Arbeitstage. Wir müssen mehr arbeiten. Andere sagen, wir müssen bis 70 arbeiten. Ich sage, lass uns mit dem Pfingstmontag beginnen.
Also ich hoffe, dass die Grünen und die Linken noch bessere Themen in petto haben als dieses. Das klingt mir ehrlich gesagt ein bisschen wie so ein Sauregurken-Thema. Ja, nichts gegen die Linken vor allen Dingen. Ich finde, die haben einen guten Lauf und das ist eine sehr respektable, gute Partei geworden. Vor allen Dingen auch seit Sarah Wagenknecht weg ist und so. Also wirklich, aber Leute, konzentriert euch auf die wichtigen Themen. Zum Beispiel auf die Zukunft der Ukraine. Da ist nämlich.
Sie haben an Ihrem Zeigefinger, mit dem Sie eben auf mich gezeigt haben, ein Herzchen kleben.
Ja, das wollte ich Ihnen gleich auf die Nase drücken, so als kleines, als kleines Red Nose Herz für die Feiertage. Blume, ich merke Ihnen schon an, Sie sind schon so milde gestimmt irgendwie. Jetzt aber erst nochmal jetzt hier nochmal in
ernsthaftes Thema.
Ja, ernstes Thema.
So. Ukraine.
Wie geht es mit der Ukraine weiter?
Darf ich vorneweg eins sagen zu diesem Thema? Wir gehen ja immer der Frage nach, wie dringend möchte Wladimir Putin Frieden machen, welches Recht auf welche Ansprüche hat er oder eigentlich nicht und wie muss man das alles sehen. Und dann wird das ja auch manchmal so eine Art Charakterfrage oder die Frage nach seinem Charakter. Und ich finde, nichts, wenig, macht es so deutlich, mit was für einem Menschen wir es dort zu tun haben, als seine Antwort auf die Bitte, muss man sagen, um eine Weihnachtspause im Bombardement. Also eine Weihnachtspause, hat Friedrich Merz vorgeschlagen, und die ukrainische Führung natürlich auch, eine Weihnachtspause in diesem Krieg. Und die Antwort von Wladimir Putin war, er will der ukrainischen Seite keine Pause zur Aufrüstung gönnen. Und dann ließ er weiter bombardieren, die Stromwerke, die Heizkraftwerke und all das, was mit Aufrüstung so gerade gar nichts zu tun hat. Und das, finde ich, legt den ganzen Zynismus dieses Mannes wirklich offen. Und ja, mir ist auch klar, um auf Ihr Thema zu kommen, irgendwann muss hier mal ein Waffenstillstand her, aber das ist wirklich, wirklich schwer mit diesem Mann.
Es ist ganz offensichtlich schwer, denn er hat den Krieg angefangen und er führt ihn ja nach seinen Maßstäben sehr erfolgreich und es sieht im Moment überhaupt nicht so aus, als wolle er ihn unbedingt beenden. Aber ich glaube, der Westen hat diesen Krieg satt und zwar finanziell, aber auch moralisch. Ich glaube, die Leute sind ermattet von diesem Krieg. Wie es in der Ukraine aussieht, weiß ich nicht. Da gibt es immer Umfragen, die sagen, die wollen immer weiterkämpfen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Sie und ich, lieber Kollege Blome, wir hatten gerade eben, wir fahren ja auch manchmal ein bisschen Auto zusammen und das wird dann bei RTL in der Hauptsendezeit stundenlang ausgestrahlt. Zwei Männer in Verbrenner, tolles Format, kann ich jedem nur empfehlen. Den Kollegen Roderich Kiesewetter im Auto, ja, einen echten Eisenfresser von der CDU zum Thema
Bundestagsabgeordneter, Außenpolitik-Experte, Wehrexperte.
Zum Thema, wie geht es weiter mit der Ukraine, den Ukraine-Hilfen. Und Herr Kiesewetter, finde ich echt interessant, müssen, wenn Sie mich kurz ausreden lassen, danke, der wirklich immer ist, mehr Waffen, mehr Kämpfen, mehr Soldaten, rauf, rauf, rauf und so. Wenn man so mit dem redet, wenn der so reinkommt, ganz freundlicher, ruhiger, geradezu sanfter Mann. Also jetzt finde ich interessant sowas immer, weil sozusagen habituell oder physiognomisch von der Art, wie er redet, das totale Gegenteil von dem, was er inhaltlich sagt, ja, aber Oberst der Reserve der Bundeswehr, aber so ein ganz zivilisierter, ruhiger, freundlicher Mann.
Er hat er erzählt, schon mal einen Lyrikband rausgegeben.
Ja, ach so, ja, genau. Und er hat in unserem Gespräch, hat er plötzlich Ingeborg Bachmann zitieren wollen. Da habe ich dann allerdings gesagt, die sollte er doch vielleicht bei dem Thema rauslassen, denn da hört der Spaß ein bisschen auf. Jedenfalls Kiesewetter hat neulich im Fernsehen, übrigens bei RTL oder NTV, weiß ich nicht, hier, also bei ihren Leuten.
Bei Pina Atalay.
Hat er gesagt, in Belarus, also in Weißrussland, stehen bereits zwei bis an die Zähne bewaffnete russische Armeekorps, also 360.000 Mann, einsatzbereit und warten im Grunde darauf, Westeuropa oder Osteuropa oder überhaupt Europa anzugreifen. Krasse Info, 360.000 Russen schon bewaffnet in Belarus, warten darauf, uns anzugreifen. Ich habe da mal versucht, das zu recherchieren. Irgendwie die Info hat er einfach exklusiv. Sie können das nirgendwo finden. Man dachte so, ihr redet immer über russische Desinformation, aber die findet man gar nicht, die Info. Haben wir ihn im Auto gefragt, wie ist es eigentlich mit den 360.000 Russen? Sagt er, ja, ey, war ein Fehler von mir und so, es sind in Wahrheit nur 120.000. Aber die sind auch total gefährlich. Und da dachte ich so, das ist der klassische Panikprofiteur, der einfach irgendwelche Sachen rauspustet, nur um den Leuten Angst zu machen.
Naja.
Angst, Angst, Angst vor den bösen Russen.
Also, er hat sich geirrt, weil er unterstellt hat bei der Berechnung der Kopfzahl dieser beiden Armeen, dass sie so groß seien wie eine NATO-Armee, in Anführungsstrichen ein NATO-Armeekorps. Und das wären dann diese 360.000 gewesen. Es ist also jetzt nur die Hälfte, weil ein dortiges Armeekorps, damit sie mehr davon haben, nehme ich mal an, einfach kleiner gemacht worden ist. Und dann sind es aber trotzdem immer noch zwischen 120 und 180.000 Soldaten, wenn das denn ansonsten stimmt, wovon jetzt auszugehen ist. Das hat er freimütig eingeräumt. Das fand ich eine ganz ordentliche Geste. Und hat natürlich, also stellt ja mit nichts in Frage, dass es da eine echte Bedrohung gibt. Was machen denn jetzt ganz genau weit über 100.000 russische Soldaten bewaffnet in Belarus? Ziehen die da Erdbeeren? Warten die auf den Frühling? Oder was machen sie?
Sagen Sie es mir doch. Was glauben Sie denn, was Sie da machen? Erzählen Sie mir einfach mal, womit Sie rechnen.
Ich glaube einfach, dass es nichts gibt, was grundlos geschieht. Wenn es um Armeen geht, beziehungsweise um russische Armeen auch geht. Und das ist vielleicht Teil einer Drohkulisse gegen die Ukraine, Teil einer Drohkulisse für den restlichen Teil Europas, also uns. Auf alle Fälle könnte man sie auch nach Hause holen. Das tut man aber nicht. Warum denn nicht? Erklären Sie es mir doch.
Ja, ich erkläre Ihnen, was
das hat nichts passiert. Zu bedeuten.
Gehen
Sie vorbei,
Ihnen,
gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, genau. Auch keine 180.000 russische Soldaten. Gehen Sie einfach weiter.
Also es, jetzt sind es schon 180.000. Ich habe.
Naja, wenn es die Hälfte von 360
sein
sind.
Sein Büro, Recherche hilft. Sein Büro hat auf Nachfrage von Journalisten, woher er diese Zahlen gesagt, ups, hopsi, war ein kleiner Fehler. Es seien 100 bis 150.000 Soldaten, sagt sein Büro. Und jetzt pass auf. Die Zahlen stammten aus diversen Hintergrundgesprächen, Informationen von ausländischen Nachrichtendiensten, externen Militärs und der Bundeswehr. Denn auch über diese 150.000 russischen Soldaten finden Sie in anderen Medien nichts. Und das hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist für mich der klassische Fall, wie Desinformation entsteht. Kiesewetter sagt im Fernsehen vor 100.000 von Zuschauern 360.000. Dann fragen Journalisten bei ihm nach, da werden aus 360.000 werden 100 bis 150.000. Dann fragt man nach, woher weiß er das? Und dann sagt er, ja, Informationen von ausländischen Nachrichtendiensten. Aber der Kollege Blome sitzt hier und erzählt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass in Belarus 180.000 Russen darauf warten, uns anzugreifen. Es ist alles ein Riesenscheiß, merken Sie das nicht? Es ist alles, das Problem ist, ich sage nicht, dass alles gelogen ist. Ich sage nur, Sie wissen gar nicht, was da los ist in Belarus, aber Sie tun so, als wüssten Sie es und Sie machen damit den Leuten Angst. Und das finde ich total unverantwortlich von Ihnen und von Herrn Kiesewetter.
Also ich glaube nicht, dass die Frage, ob in Belarus 150.000 Soldaten, irgendwas, etwas mehr, etwas weniger, russischer Provenienz stehen oder nicht, entscheidend dazu beitragen sollte, ob wir jetzt Angst vor einem russischen Überfall haben oder nicht. Da finde ich, gibt es ganz, ganz viele andere
Sie meinen
Gründe.
Die Drohnen, die auch keiner gesehen hat?
Naja,
das ist klassische Panikmache.
Nein, das ist nicht Panikmache. Das ist der Blick auf die andere Seite. Und ich finde, also, dass da ein Krieg geführt wird, zum Beispiel, als ein Land überfallen worden ist, finde ich schon einen ziemlich guten Hinweis. Alles, was Russland übrigens sagt, was Wladimir Putin sagt, was sein Sprecher sagt, was sein Außenminister sagt, klingt außerordentlich feindselig. Ein weiteres Mosaiksteinchen. Und dann ist vielleicht diese russische Armee oder diese Armeen ein letztes Mosaiksteinchen, noch ein Mosaiksteinchen im immer dem immer selben Bild, dass man so oder so lesen kann. Das nehme ich ja zur Kenntnis. Wenn Sie glauben, das hat alles nicht so rasend viel zu bedeuten und schon gar nicht droht ein Überfall, droht eine weitere Eskalation in Richtung Westeuropa, in Richtung Deutschland, dann können Sie die Lage so lesen, von mir aus. Ich lese sie nur anders.
Aber welche,
und ich
Lage,
glaube,
welche Lage lesen Sie da? Das ist doch genau der Punkt. Sie tun das so, als gäbe es sozusagen Fakten, die darauf hindeuten. Diese Fakten gibt es aber nicht. Es gibt diesen Krieg in der Ukraine und es gibt die Bemühungen von Russland, hier im Westen schlechte Laune zu machen und Desinformation zu betreiben, also Einfluss zu nehmen. Genauso wie die Amerikaner hier auch Einfluss nehmen, auf andere Weise.
Es gibt, wie ja erst vor ein paar Tagen, glaube ich, vor einer knappen Woche, ist ja der russische Botschafter an den Ohren gezogen worden hier in Berlin, ganz offiziell gerüffelt worden im Auswärtigen Amt dafür. Oder weil man inzwischen nun bestimmte Cyberangriffe auf die deutsche Luftsicherheit und Ähnliches klar russischer Provenienz zuordnen konnte. Also aus besagten Quellen, aus denen offenkundig auch Herr Kiesewetter sich speist, ist in diesem Fall auch mal öffentlich etwas geworden. Ein weiteres kleines Mosaiksteinchen. Und jetzt quasi das alles zu leugnen, nur weil möglicherweise es nicht klar ist und nicht voll erwiesen ist, was da in Belarus steht, finde ich dann viel zu weit gegriffen. Und ich gebe Ihnen gerne recht, das hätte der viel anders, ganz anders formulieren müssen, der Herr Kiesewetter, und nicht so beidbeinig vortragen dürfen. Da bin ich dabei.
Ich bleibe gar nicht bei Herrn Kiesewetter, den ich, wie gesagt, einen sehr sympathischen Menschen finde, gegen den ich gar nichts habe. Wir können auch über Mark Rutte sprechen, den NATO-Generalsekretär, der einfach O-Ton gesagt hat, wir werden einen Krieg erleben, wie ihn unsere Großeltern erlebt haben, oder wir sind Russlands nächstes Ziel. O-Töne vom NATO-Generalsekretär, also sozusagen von der obersten Adresse, kommt eine ganz klare Aussage, dass wir uns auf den Krieg vorbereiten sollen. Und ich finde das alles total hanebüchen und wahnsinnig, und ich glaube, es wird eine self-fulfilling prophecy, und wir können doch nicht dauernd den Russen vorwerfen, dass sie so übel über uns reden und uns so kriegerisch bedrohen, während wir den ganzen Tag von morgens bis abends immer quasi hier sagen, wir bereiten uns auf den Krieg gegen Russland vor. Das ist doch völlig irre.
Ja, aber ich glaube, das finde den Fehler in diesem Satz, das ist interessant. Worauf bereiten wir uns jetzt vor? Auf einen Krieg gegen Russland, also mithin entweder die Möglichkeit, wir greifen jetzt einfach mal Russland an, bereiten wir uns darauf vor, oder bereiten wir uns in Wahrheit ausschließlich darauf vor, abzuschrecken und wenn das dann nicht funktioniert, uns zu verteidigen. Und naja, das ist ein ziemlicher Unterschied, das ist keine Wortklauberei.
Nein, es ist eben, das ist das Interessante, ist natürlich, dass diese Grenzen fließend sind, das wissen Sie, weil das Klima brenzlicher wird, weil die Fehleranfälligkeit höher wird, die Nervosität nimmt zu, wenn der Generalsekretär der NATO sagt, es gehe darum, einen Krieg zu stoppen, bevor er anfängt, dann sind sie ja von da praktisch zum Präventivkrieg. Es ist ja nur noch eine Sekunde. Mit der gleichen Argumentation haben die Israelis die Iraner angegriffen, weil sie gesagt haben, bevor die uns angreifen, und das wissen wir, das wollen die unbedingt, greifen wir sie lieber an. Hat die ganze Welt gesagt, ja, finden wir vollkommen legitim, war völlig richtig, die Iraner anzugreifen. So, dann können wir auch jetzt die Russen angreifen, weil wir sozusagen uns schon so, naja, nein, ja, aber das ist doch interessant. Das ist jetzt in der Tat eine große Zuspitzung von mir, die aber komplett in der Logik von dem liegt, was alle diese Leute den ganzen Tag sagen. Denn wenn sie vollkommen sicher sind, dass die Russen sie demnächst angreifen werden, warum greifen sie dann nicht die Russen jetzt schon an? Einfach um sozusagen die Angriffskapazität der Russen zu schwächen, müsste man das nicht geradezu?
Auch schon, jetzt wird's echt ein bisschen bunt. Die NATO hat noch nie einen Präventivkrieg geführt. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und keine Diktatorenarmee. Und das ist jetzt wirklich so farfetched, dass es keinen Sinn macht, darüber weiter nachzudenken oder zu reden. Lassen Sie es uns doch konkret machen. Also, wird da jetzt ein Waffenstillstand draus, was Friedrich Merz und die Europäer mit Zelensky hier in Berlin zusammen versucht haben vorzuskizzieren? Also kann das etwas werden in Ihrem Sinne, damit das Töten endlich endet? Oder ist es ein weiterer Beweis dafür, dass Herr Putin gar keinen Frieden will, obwohl wir ihm nun wirklich hinterherlaufen?
Ja gut, das ist natürlich eine interessante Formulierung, hinterherlaufen. Ich bin ja nicht Putins Pressesprecher und ich muss Ihnen auch nicht erklären, wie der funktioniert und das ist alles ja sehr, sehr unangenehm. Aber naja,
Sie gehörten, wenn ich das noch einschieben darf, gleichwohl zu jener Fraktion, die immer sagte, man muss mit Herrn Putin aber nur mal richtig reden. Man muss ihm mal ein ordentliches Angebot machen. Und schwupps endet der Krieg.
Das glaube ich auch. Tatsächlich, ich glaube nicht, dass er dann schwupps endet. Und ich glaube aber trotzdem, dass man natürlich mit ihm reden muss. Ich nehme an, das finden Sie in Wahrheit auch. Denn man muss immer mit seinen Feinden verhandeln. Mit wem denn wohl auch sonst? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Rolle spielen hier eigentlich Friedrich Merz und die Europäer? Sie werden in den Medien und in der Öffentlichkeit, wird insbesondere Merz sehr gelobt. Er habe die Europäer wieder an den Verhandlungstisch gebracht. Die europäische Stimme wird gehört. Ja, die EU-Kommission versucht, die russischen Gelder festzulegen. Einmal, damit die Ukraine sie bekommt und zweitens, damit die Amerikaner sie nicht sozusagen als Faustpfand verhökern können und so weiter und so weiter. Der interessante Effekt dieser europäischen oder auch deutschen Bemühungen ist aber, diese Friedensverhandlungen womöglich so sehr zu erschweren und zu belasten, dass sie einfach gerade mal nirgendwo hinführen. Und dieser Verdacht, der drängt sich auf, dass ehrlich gesagt die Europäer diesen Frieden vielleicht gar nicht so dringend wollen. Und sondern damit ganz einverstanden sind, wenn die Russen an dieser Front gebunden sind, wie gesagt, hatten wir eben, ja, weil man sich so von den Russen bedroht fühlt, aber wenn sie sozusagen ihre Arme gebunden haben in der Ukraine, dann können sie uns nicht damit die Kaffeetasse wegnehmen. Das ist mein Eindruck, wenn ich mir angucke, wie die Europäer diese Friedensverhandlungen zwischen Amerika und Russland, ehrlich gesagt, sorry, boykottieren.
Das nennen sie boykottieren? Das finde ich jetzt echt stark. Das grenzt, wenn ich das sagen darf, lieber Kollege Augstein, echt an eine Verschwörungstheorie. Die verhandeln rund um die Uhr, Tag und Nacht und in Wahrheit, durch die Brust ins Auge, wollen sie verhindern, dass daraus was wird. Also mein Eindruck war ein anderer. Mein Eindruck war, die Europäer haben mit aller Macht, zu der sie fähig sind, versucht, an den Tisch zu kommen, an dem verhandelt wird. Aus zwei Gründen. Zum einen, damit Herr Zelensky da nicht alleine sitzt, zwischen den beiden meiner Buddies, Trump und Putin. Und zum anderen wollen die Europäer an diesem Tisch mit dabei sitzen, weil auch über sie an diesem Tisch mit zwischen Trump und Putin verhandelt wird. Das war immer so. Es geht immer auch um die europäische Sicherheit, also auch unsere Sicherheit und Stabilität, wenn Russland, die Sowjetunion früher, und Amerika, die USA, miteinander über solche militärischen Fragen von Krieg und Frieden reden oder verhandeln. Darum ist es doch selbstverständlich und auch ganz gut geglückt, sich da wieder ins Spiel bringen zu wollen.
Ja, nur die Punkte, die inhaltlich hier von den Europäern wieder zurückgebracht wurden oder wieder reinverhandelt wurden, offensichtlich in die Vorlage, die da jetzt ausgetauscht wird, die haben es natürlich in sich. 800.000 Soldaten statt 600.000, 800.000 Soldaten, das ist so viel, wie die Ukraine jetzt hat. Leute, die mehr davon verstehen als ich, fragen sich, wie die Ukraine eigentlich in Friedenszeiten überhaupt 800.000 Soldaten unterhalten und aufstellen soll. Also eine riesige Armee will Europa sozusagen der Ukraine wahrscheinlich dann auch finanzieren. Ich weiß nicht, wie das anders geht. Erster riesiger Punkt für die Russen vermutlich nicht zu akzeptieren. Zweiter Punkt, multinationale Ukraine-Truppe. Ja, ich meine, abgesehen davon, wie die Deutschen dazu stehen würden, wenn deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert sind, die Russen werden das ganz bestimmt nicht akzeptieren. Dritter Punkt, der Donbass. Es wird jetzt gesagt, die jetzige Frontlinie soll sozusagen die Kontaktlinie sein. Da soll alles eingefroren werden. Die Russen haben aber ganz deutlich gemacht, dass sie dieses gebirgige Gelände, was gut befestigt ist, haben wollen. So, es ist jetzt egal, ob sie darauf ein Recht haben oder nicht. Sie sagen einfach, sie wollen es haben und es ist die Bedingung für sie, diesen Frieden zu machen. Und wenn ich sage Boykott, meine ich, wenn man Forderungen aufstellt, von denen man weiß, dass die Gegenseite sie nicht akzeptieren will und kann, dann will man in Wahrheit diesen Frieden selber gar nicht haben. So,
das ist total interessant. Über wen haben Sie jetzt zuletzt gesprochen?
Über die Europäer.
Ja, mit dem Satz, wenn man Forderungen aufstellt, von denen man weiß, dass die Gegenseite sie nicht annehmen kann oder will, ja, dann darf man sie...
Die Gegenseite, das sind die Russen und derjenige, der die Forderungen hier aufstellt, das sind die Europäer.
Ah, total interessant. Da habe ich Sie missverstanden. Ich dachte, Sie sprechen mit dem letzten Satz, den ich gerade zitiert habe, über Wladimir Putin. Der Forderungen aufstellt, die die Gegenseite nicht annehmen kann. Zum Beispiel ein Territorium, das er noch gar nicht besetzt hat, noch nicht einmal militärisch besetzt hat, will er jetzt auch noch haben. Ja, das ist eine Forderung, die geht nicht. Und noch eine ganze Reihe anderer Forderungen, bis hin zur Entnazifizierung der Ukraine.
Jetzt machen Sie es doch nicht polemisch. Die zentralen Forderungen sind, ist die Truppenstärke, ist der Donbass, ist sozusagen also, die Stationierung ausländischer Truppen, das sind die wichtigen Themen.
Da ist man
Themen.
Ihm ja schon massiv entgegengekommen. Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Übrigens auch die Ukraine selbst und die Europäer haben gesagt, also gut, diese Teile, die noch nicht erobert sind, die Wladimir Putin aber, glaube ich, schon annektiert hat, prophylaktisch, die machen wir zu einer entmilitarisierten Zone. Das ist ein Puffer dann, meinetwegen. Was schon für die Ukraine, so aus verteidigungstechnischen Gründen, echt eine schlechte Nachricht wäre. Das ist aber man bereit zuzugeben. Zelensky hat sogar zugegeben und nachgegeben und gesagt, also okay, ich verstehe, das mit der NATO ist wirklich schwierig für die Russen und der möglichen Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Also verzichten wir darauf. Was er eigentlich gar nicht kann, weil es in der Verfassung anders steht. Aber sei es mal drauf, er hat es also gemacht. Der Mann hat sich mehrfach jetzt massiv bewegt, auf Druck der Amerikaner, mit Hilfe der Europäer, meinetwegen auch im Geleitzug mit den Europäern. Der hat sich massiv bewegt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass die andere Seite in eben jenen Verhandlungen, von denen Sie die ganze Zeit hier schwafeln, Entschuldigung, sich auch mal bewegt?
Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum...
beantworten Sie jetzt mal einfach die Frage.
Ich bin absolut dafür, dass die Russen sich aus der Ukraine einfach rausbewegen und den Krieg heute beenden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wäre ich unbedingt dafür, dass die Russen sich bewegen und zwar ganz, ganz, ganz weit weg. Nur offensichtlich tun sie es halt nicht und daran krankt nicht nur unser Gespräch über die Ukraine schon seit geraumer Zeit, sondern überhaupt das ganze Verhalten des Westens gegenüber diesem Thema. Denn man redet immer so, als wäre die Welt ein bunter Teller und ein kleiner Ponyhof und man könnte sich das so machen, wie man es gerne hätte. Das funktioniert offensichtlich nicht. Und die Russen machen offensichtlich auf dem Schlachtfeld sehr langsame, aber immerhin stetige, überaus blutig erkaufte Fortschritte zu Lasten der Ukraine. Und man hat nicht den Eindruck, dass die Russen irgendwie kriegsmüde seien oder die Maschine da Alarme, sondern die machen einfach immer weiter, bezahlt mit dem Ölgeld, was sie aus China kriegen, befeuert sozusagen mit ihren offensichtlich mehr oder weniger unbegrenzten Humanressourcen, die sie da verbrennen und ohne jede Art von Rücksicht aufs eigene Land oder auf das Leid, was sie damit erzeugen. So, das ist die Situation, das ist der Gegner, mit dem sie es zu tun haben. Und die Frage ist doch, wollen sie immer weiter auf Rechtsstandpunkten beharren und sagen, aber wir sind im Recht und die sind im Unrecht und deshalb kämpfen wir immer weiter? Oder wollen sie sagen irgendwie, scheißegal, die kriegen den Donbass und die Ukraine wird mit westlichem Geld überschüttet und wieder aufgebaut und kommt in die EU, aber nicht in die NATO? Denn dann wäre dieser Krieg heute vorbei, wenn sie das den Russen sagen würden. Und jetzt nochmal meine ganz klare Frage. Warum sagen die Europäer, Warum machen die Europäer die Lage jetzt noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist?
Ich nehme mal ganz stark an, weil sie der Ukraine nicht zumuten wollen, da einfach halb filetiert auf den Teller von Wladimir Putin gelegt zu werden. Das heißt, dieses Land hat schon einmal sich darauf eingelassen, seine Waffen an Russland zurückzugeben, seine Atomwaffen damals, die nämlich in der Ukraine, als damaligem Teil der Sowjetunion, stationiert waren. Im Gegenzug bekam man schriftlich Sicherheitsgarantien, ich glaube von den USA, von Frankreich, wenn ich mich recht erinnere, von Großbritannien und Achtung, von Russland auch. Und das hat ihnen gerade gar nichts genutzt. Und jetzt wollen sie das anders haben. Und das kann man doch ganz gut verstehen. Und noch einmal, ich finde es ein seltsames Bild von Verhandlungen zu sagen, ja, wir müssen jetzt echt mal dringend mit Putin verhandeln und in Wahrheit müssen wir genau das tun, was er will. Das hätte man von Anfang an haben können. Sie haben vollkommen recht, dieser Krieg hätte am ersten Tag beendet werden können, indem die Ukraine sich sofort hätte ergeben müssen. Ja, hätte man sagen können. Dann wäre es zu wesentlich weniger Toten gekommen. Alles stimmt. Sie hätten sich halt nur ergeben müssen.
Wie ist das eigentlich? Blome, Sie sind vorhin einfach hinweggegangen über doch einen ziemlich wichtigen Punkt, nämlich hier multinationale Schutztruppe für die Ukraine. Ja? Will die EU, will Europa der Ukraine versprechen? Welches ist das größte Land in Europa? Deutschland. Also multinationale Schutztruppe, ganz offensichtlich ja auch deutsche Soldaten. Macht ja auch gar keinen anderen Sinn, geht ja nur so. Wenn man aber Merz danach fragt, ja, oder seine Leute, dann so, ja, deutsche Soldaten.
Diese Frage stellt sich nicht.
Stellt sich gar nicht. Die Frage, darüber reden wir erst, wenn wir, also später erst so. Das nennt man Volksverarschung. Entschuldigung.
Nee, das ist keine Volksverarschung. Das ist die typische Neurose der Linken, die immer mit ganz weit vorne liegenden Forderungen bzw. Fragen nach was könnte eventuell im hypothetischen Besitz in Wahrheit ja nur kaputt machen will, was gerade dabei ist, zusammengeschraubt zu werden. Wenn Sie jetzt anfangen, im großen Stile über die Bundeswehr in der Ukraine zu reden, machen Sie diese Verhandlungen noch schwieriger, weil aus russischer Sicht, jetzt versetze ich mich mal in den Kopf von Wladimir Putin, es wahrscheinlich noch einen Tick schwieriger wird, überhaupt so einen, mit sich an den Gedanken einer solchen Truppe zu nähern, wenn Deutsche dabei sind, aus historischen Gründen.
Achso, verstehe. Und wenn wir jetzt nicht darüber hier sprechen, dann kommt er selber nicht auf die Idee. Weißt du, das ist clever. Das ist so ein bisschen so wie in so einem Buch, was ich mal gelesen habe. Wenn man die Augen zumacht, dann sieht einen das Monster nicht. Das meinen Sie meinen, wenn wir nicht jetzt darüber sprechen, ob da deutsche Truppen bei der multinationalen Truppe dabei sind, dann kommt Putin nicht auf die Idee, dass vielleicht künftig deutsche Truppen dabei sein könnten.
Vielleicht. Also vielleicht.
Vielleicht ist das auch ein ganz grundsätzliches Problem der westlichen Verhandlungsstrategie oder auch der westlichen Öffentlichkeit hier repräsentiert vom Kollegen Blome, dass sie reden, als wären sie irgendwie so gerade aus dem Moospot gekommen.
Sie sollen mich nicht beschimpfen.
Multinationale.
Meine Familie hat jetzt mehrfach gesagt, sie sollen mich nicht beschimpfen oder ich soll das hier abbrechen.
Es ist aber schwer. Heute machen Sie es mir echt schwer. Multinationale ukraine Truppe. Ja,
wissen Sie, wie viele multinationale Truppen es schon gegeben hat mit dem Blauhelm?
Ah, ja.
Und an wie vielen davon Stimmt. Die Deutschen beteiligt waren?
Die Luxemburger
waren? Müssen
dabei sein. Also Sie haben recht, Luxemburg ganz nach vorne, Dänemark glaube ich auch. Ich glaube, dass die Dänen, die Luxemburger und die Liechtenstein.
Vielleicht wird es eine UN-Truppe.
Habe ich nicht bedacht.
Vielleicht wird es das. Und dann sind da Pakistani dabei, Bangladeschi.
Unter europäischer Führung eine UN-Truppe. Mit Bangladeschis und Pakistanis unter europäischer, aber ohne Deutsche. Ah ja. Ach so. Nee, klar. Okay. Das ist also sozusagen das Seriositätslevel, auf dem Sie irgendwie solche Diskussionen führen wollen. Was soll denn der Quatsch? Natürlich müssen die Deutschen dann dabei sein. Ich meine, ich sag's nochmal irgendwie so, als größtes europäisches Land mit diesem komischen Führungsanspruch, den dieser Unionskanzler da hat, dann soll er es doch jetzt auch sagen. Dann soll er sagen, Entschuldigung, natürlich Leute, dann werden wir da irgendwie auch dabei sein. Das ist halt so.
Ich glaube, das ist gar nicht gesetzt. Und vielleicht ist der Verzicht auf so eine deutsche Präsenz nachher sogar hilfreich beim Durchsetzen einer solchen Sicherheitsgarantie bzw. Sicherungstruppe. Insofern würde ich doch nicht diese Tür schon gleich zuschlagen. Also das offen zu halten ist doch Teil der Verhandlungen. Ich meine, Sie regen sich doch immer darüber auf, dass alle Verhandlungen hier angeblich auf der gut ausgeleuchteten öffentlichen Bühne stattfinden.
Diese Einmischung der Europäer in dieses Thema, so kommt es mir inzwischen vor, geht ja nicht nur bei dieser multinationalen Ukraine-Truppe irgendwie in eine schwierige, ehrlich gesagt, unabsehbare Richtung. Es geht ja bei diesen Milliarden, wir hatten es vorhin ganz kurz, ist es ja auch so. Ich weiß, da wird jetzt aktuell erst drüber entschieden, wie die das machen, aber dieses russische Geld, was in Belgien liegt, wo viele Leute sagen, irgendwie wir die Russen führen diesen Angriffskrieg, wir haben jetzt diese 100 irgendwas Milliarden Euro, dann lass uns das Geld doch dafür benutzen, diesen Krieg auch teilweise zu finanzieren. Und dann sagen die anderen Leute alle, ja gut, das ist aber völkerrechtlich nicht möglich. Nicht mal in Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat man ihr Zeug weggefändet. Und außerdem sagen die Belgier, wenn wir das jetzt machen, weil die haben nämlich die Hand drauf, also sozusagen operativ.
Technisch.
Dann fänden uns die Russen bis zum Mars irgendwie. So jede belgische Pommesbude in Moskau irgendwie ist dann praktisch weg. Und bezahlt ihr uns das dann, ihr Miteuropäer? Und dann sagen die ganzen Europäer plötzlich, oh nee, das doch nicht. Hey Leute, und sorry, ja, aber da müsst ihr dann alleine irgendwie klarkommen. Das ist so, es ist immer so, wissen Sie, was ich meine? Ich bin echt ein Europa-Fan. Ich liebe Europa, wirklich über alles. Ich finde es toll und so. Aber ich finde, sie sollten sich lieber um den Krümmungsgrad von Gurken und Bananen kümmern und aus solchen Sachen die Hände rauslassen. Europa ist eine Friedensmacht, ehrlich, und keine Kriegsmacht. Vielleicht ist das das Problem.
Ja, und vielleicht wird Europa gerade mit Krieg bedroht und dann sollte es sich überlegen, ob es sich verteidigen will. Alle Nationalstaaten, die Europa bilden, verteidigen sich ja auch und würden sich verteidigen und wollen sich verteidigen. Warum sollte das dann Europa nicht tun?
Sagen Sie mal was zu der Kohle und den Belgiern. Das ist doch echt das Problem.
Ich muss ja aber immer nur
abarbeiten.
Den ganzen Quatsch, den Sie sagen, Stück um Stück abarbeiten. Das ist ja meine Aufgabe schon seit Jahren.
Das ist aber nicht aggressiv, wenn Sie so mit mir reden. Das findet Ihre Familie okay, ja?
Ich hab's leise gesagt.
Wenn ich sage, Sie spinnen, dann kriege ich einen Rüffel. Aber wenn Sie sagen, irgendwie so, Sie müssen meinen Quatsch abarbeiten, das ist irgendwie positiv sanktioniert bei Ihnen zu Hause.
Das ist ja euphemistisch. Ach weil so. Eigentlich müsste ich statt Quatsch was ganz anderes sagen. So, aber also, jetzt zurück zu Europa und Belgien. Dem Geld. Ich glaube...
Ganz kurz, ich will eine Sache zu Belgien sagen. Ich habe ja auch mal so wie Sie in Frankreich gewohnt und habe da ja auch mal gearbeitet, übrigens in Frankreich, bei Prisma Press, ist lange her. Und das größte Kompliment, was ein Pariser mir jemals gemacht hat, war, dass er mich gefragt hat, ob ich aus Belgien komme. Und Sie wissen, dass für die Franzosen sind die Belgier wie für uns die Ostfriesen, so Halbmenschen.
Schlimmer als die Ostfriesen.
Aber immerhin halbe Menschen, während der Ausländer bekanntlich für den Franzosen irgendwas ganz anderes ist. Das heißt, ich war aus Pariser Sicht für einen Tag in meinem Leben so eine Art halber Mensch. Da war ich so glücklich, weil mein Französisch so, dass man konnte denken, ich komme aus Belgien.
Ich habe ja nicht nur, wenn Sie mir diesen privaten Exkurs noch erlauben, in Paris studiert, sondern ich habe ja in Belgien richtig gelebt. Zweimal zwei Jahre.
Ah, ja?
90, 70, daran erkennen Sie den Belgier.
Aha.
Auch den Belgier. Und 90 und 70 und? Statt 70 für 70, wie der Franzose sagt, oder 90 für 90, wie der Franzose sagt. 90, 70. Viel einfacher, viel logischer, die Zahlen so zu reihen, wie die Belgier sie reihen. Die Belgier sind die besseren Menschen.
Ja, weil das hat mich einfach französisch, da fand ich das wahnsinnig. 90, also 4 mal 20 plus 10 sind halt 90.
Und dann 3 total, im Sinn total, und 5 zurück.
Total logisch.
Und das drücken Sie mal schriftlich aus. So,
ich zurück liebe zu dem Geld, Frankreich.
Zurück zu dem Geld.
Ja.
Zu dem russischen Geld, was da festgefroren ist und jetzt dauerhaft festgefroren ist, weshalb man es als Basis für einen Kredit benutzen kann, um im Bild zu bleiben. Und diesen Kredit zahlt man in Tranchen dann an die Ukrainer, damit sie Anfang des Jahres nicht pleite sind, sondern notfalls diesen Krieg auch noch ein bisschen weiterführen können, wenn sie ihn weiterführen müssen, weil Wladimir Putin sie dazu zwingt. Also, das russische Geld wird benutzt, um etwas zu finanzieren, nämlich die Kriegsführung in der Ukraine. Damit ist das Geld nicht weg, aber es ist tatsächlich unvermessenes, völkerrechtlich eher schwieriges Terrain. Da haben Sie schon völlig recht. Vielleicht ist es auch sogar ein Völkerrechtsbruch. Und trotzdem wird es die Frage sein, ob Europa einen Weg gemeinsam findet. Wir sind ein kompliziertes Gebilde, die EU erst recht, dieses Geld nutzbar zu machen und dabei geschlossen quasi voranzugehen, damit die Ukraine nicht aus Geldmangel aufhören muss und ihre Verhandlungsposition, denn das ist ja die ganze Ratio dahinter, immer schwächer wird, weil man sehen kann, wie die Uhr leer läuft.
Ja, aber ich sag ja, die Deutschen wollen keine Eurobonds, also wollen sozusagen keine gemeinsame europäische Verschuldung. Ja. Die Deutschen wollen nicht der Letzthaftende sein für dieses Geld, was sozusagen die höchste Sicherheitsgarantie wäre, die es in Europa gibt. Die Belgier sagen, wir wollen aber entschädigt werden für unsere Verluste. Die Italiener sagen, ja, aber wenn man euch, wie gesagt, die Frittenbude in Moskau fändet, dann seht selber, wie ihr damit zurechtkommt. Das heißt, am Ende des Tages überdehnt sich Europa in diesem Fall. Und deshalb finde ich es auch so problematisch, weil meine Sympathie ist europäisch, eindeutig. Aber ich halte es für ganz gefährlich, wenn die Europäer sich getrieben durch so eine, durch, inzwischen ist es ja eine Art identitätspolitischer Diskurs, den wir hier haben, so getrieben durch die Sympathiewellen bei Instagram und Twitter und so weiter, also durch diese, diese komische Emotionsdynamik, die wir heutzutage haben in der Öffentlichkeit, dazu hinreißen lassen, Versprechungen zu machen, die sie nicht halten können. Oder sich sozusagen auf einem Terrain zu bewegen, auf dem sie in Wahrheit nicht reüssieren können. Das halte ich für wirklich für schlecht für das europäische Projekt.
Da hätten Sie recht. Wenn Europa an der Mobilisierung dieser Ressourcen scheitert, wäre das ein echter Offenbarungseid, um noch einmal im Bilde zu bleiben. Dann würde das heißen, wir sind nicht in der Lage, das auf die Beine zu stellen. Aber das Komplizierte ist zum guten Teil Wesen der Europäischen Union, das stimmt schon. Vielleicht auch manchmal ihr Charme und manchmal ihr Fluch. Aber das hängt halt damit zusammen, dass wir uns an Regeln halten. Wir gehen jetzt hier nach rechtlichen Dingen vor. Man pfändet keine staatlichen Güter, selbst wenn man mit diesen Staaten in einem Konflikt oder gar in einem Krieg steht. Und jetzt ist die Frage, wie man diese Regel einhalten will. Diese völkerrechtliche Regel. Gibt es einen Weg drumherum, dran vorbei, irgendwie es eben doch zu machen? Also die Regeln zu achten und trotzdem zum Ziel gelangen. Diesen Kopf, in Anführungsstrichen, machen sich nur die Europäer. Das unterscheidet uns von Russland und leider auch von den USA mittlerweile immer mehr. Wir machen uns diesen Kopf. Wir versuchen, das Recht einzuhalten. Und hoffentlich gelingt es. Und zugleich muss gelingen, dass dieses Geld in irgendeiner Form fließen kann, beziehungsweise nutzbar gemacht wird.
Ja gut, ich finde das nicht. Ich glaube auch nicht übrigens, dass dieses Geld kriegsentscheidend ist für diese Frage, weil da geht es immer nur darum, kann die Ukraine noch 2 Jahre länger kämpfen. Das ist ja genau die Logik, die ich bei diesem Krieg von vornherein so verabscheut habe, dass die Leute immer sagen, noch mehr Waffen, noch mehr Geld, noch ein Jahr, noch 100.000 Soldaten und noch mal 100.000. Dann schaffen wir das Problem aus der Welt. Und am Schluss muss man feststellen, nee, hat alles nicht funktioniert und wir müssen doch wieder auf Null zurück. Und die letzten 3 Jahre waren es alles nur Verschwendungen an Blut und Geld. Aber Blume, können wir jetzt, ist es in der Vorweihnachtszeit. Und irgendwie möchte ich auch besinnlich aus dem Gespräch herausgehen und deshalb ein wesentliches Thema nochmal aufgreifen, kleinen Themenwechsel, radikalen Themenwechsel. Was halten Sie eigentlich von Weihnachtsmärkten, lieber Nikolaus?
Das, lieber Kollege Augstein, wird eine kurze Unterhaltung, denn ich halte vergleichsweise gar nichts von Weihnachtsmärkten. Es gibt schon nette Weihnachtsmärkte, aber die allermeisten Weihnachtsmärkte sind, finde ich, die Hölle.
Was?
In ihrer formatierten Konsumbespaßung, da werde ich echt zum Antikapitalisten. Super. Also jeder soll da hingehen und jeder soll seinen Spaß haben und es ist ein freies Land, zum Glück. Aber ich finde das wirklich, wirklich bemüht. Und es ist auch immer das Gleiche.
Aber wieso sind Sie denn da jetzt so schlecht gelaunt? Ich wollte jetzt so ein Gute-Laune-Thema aufmachen, wollte sagen, irgendwie der Glühwein, ein paar die Bratwurst, das Lebkuchenherz für mein Schnuckelchen oder für meinen Süßi oder so. Und das ist doch irgendwie auch was Schönes und was Nettes und was Heiteres und so. Und Sie kommen da jetzt mit so einer sauertöpfischen, es ist ja wie so, Sie kommen mir vor wie so ein baden-württembergischer Pietist bei dem Thema. Aber was ist denn mit Ihnen los?
Augstein, das ist Framing, was Sie machen. Das ist hochgeschickt, das ist wirklich interessant zu beobachten. Aber es ist wirklich fieses Framing. Fieses Framing. Nämlich zu sagen, Blome, Sie sind eine Spaßbremse, weil Sie nicht auf den Weihnachtsmarkt wollen. Suggeriert und framed, ja, Weihnachtsmärkte seien Spaß. Den Eindruck habe ich gar nicht. Das ist ja mein Problem. Ich habe etwas Spaß oder vorweihnachtlicher, besinnlicher Freude. Offenkundig ein ganz anderes Bild im Kopf als Sie, wo nämlich die schwankenden Gestalten voll des Glühweins und einmal quer die Senfspur über das weiße Hemd gespritzt.
Weil Sie so ein Snob sind. Jetzt habe ich
durch die Gegend Wahrheit sind wanken. Sie wenn das jetzt aus Ihrer Snob. Sicht Spaß ist, ja, dann bin ich eine Spaßbremse.
Sie Alright. fühlen sich eben nur im Faubourg Saint-Honoré wohl und finden irgendwie so diese vulgären Beschäftigung der breiten Masse, das ist ihnen einfach alles zuwider.
Anders. Sie waren es ist ja noch nicht einmal der Weihnachtsmarkt, zumindest der hier in Berlin, die verschiedensten Weihnachtsmärkte. Es gibt 2500 Weihnachtsmärkte, roundabout, in Deutschland.
Weltweit.
In Deutschland. Ja. Das hat eine 500-jährige Tradition zum Teil, um jetzt hier noch ein bisschen Bildungsfernsehen zu machen.
Oh.
Und das ist aber gar keine Massensportart mehr, weil es so teuer geworden ist. Die Bratwurst, von der Sie eben sprachen, die kostet ja 6 €. Der komische kleine Eimer Glühwein, von dem Sie mindestens 10 drin haben müssen, bevor Sie irgendwas anfangen zu merken, Der kostet 7 Euro hier an der Straßenecke auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Zumindest habe ich gestern Abend festgestellt. Das ist doch krass.
Sie und ich, wir gehen jetzt hier raus zum Gendarmenmarkt, zum Weihnachtsmarkt und ich kaufe Ihnen 5 Bratwürste und gucke Ihnen zu, während Sie die essen. Darauf freue ich mich schon.
Und das ist jetzt Weihnachten?
Ja, das ist für mich Weihnachten. Tschüss, Blume.
Tschüss.
Nee, Moment, es gibt noch eine kleine Ankündigung und das ist wirklich Weihnachten. Und zwar für alle, die jetzt irgendwie dachten, wir werden nächste Woche keine Folge liefern, weil ist ja 2. Weihnachtsfeiertag. So ist es nicht. Es gibt noch was, oder?
Ja, Kollege Augstein und ich. Kollege Augstein kommt im Nikolauskostüm.
Ja, obenrum.
Boah. Boah. Entschuldigung.
Ja.
Und wir legen quasi was unter die Tanne. Unter das Weihnachtsfest. Wenn Ihnen, liebe Hörer, euch, muss man die jetzt eigentlich wirklich alle duzen? Also, wenn den Menschen da draußen, die uns hören, der Weihnachtsgesprächsstoff ausgeht, können Sie am 26., am 2. Weihnachtsfeiertag, das Radio anmachen, ist auch manchmal.
Ja, ist das egal. Aber was echt
auf krass
ist, ganz kurz.
Auf den Ausspielweg der Wahl.
Ja, aber Leute, was ich jetzt gerade checke daran ist, es ist jetzt ja tatsächlich ja wirklich schon Weihnachten. Weil das heißt, dass wir hören uns ja dann erst wieder, Sie hören uns alle erst wieder nach Weihnachten, also nach dem Heiligabend. Das heißt, wir müssen uns jetzt ja auch noch frohe Weihnachten wünschen hier.
So ist es.
Naja, wir müssen den Millionen Hörern und Hörerinnen dieses kleinen Podcasts frohe Weihnachten wünschen und für die Treue danken, die Sie in diesem Jahr mir, Nikolaus Blum, entgegengebracht haben und die Duldsamkeit, die Sie mitgebracht haben, da draußen an den Endgeräten gegenüber dem Kollegen Augstein.
Lorraine, frohe Weihnachten und vielen Dank für deinen Beistand und deine tapfere, freundliche, unermüdliche Begleitung in diesen letzten Monaten. Nee, im Ernst, frohe Weihnachten und auch Ihnen, Kollege Blome, wünsche ich zähneknirschend sowas Ähnliches wie ein akzeptables Weihnachtsfest.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, Besinnung und Einkehr, Erleuchtung und dann reden wir uns weiter.
Ja, okay.
Wir hören uns am 26.
Die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr, der Herr. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.